Berlin Mitte Talk, der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
"2026 stehen Landtagswahlen. Und eine Partei steht dabei wieder einmal besonders im Fokus. In 2 der 5 Bundesländern führt nämlich die AfD in Umfragen jeweils deutlich vor der Partei des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin. In Mecklenburg-Vorpommern vor der SPD von Manuela Schwesig, in Sachsen-Anhalt vor der CDU des frisch gewählten neuen Ministerpräsidenten Sven Schulze. Und speziell auf Sachsen-Anhalt möchten wir in der heutigen Folge schauen. Dort gab es eben nicht nur den Wechsel in der Magdeburger Staatskanzlei, sondern dort hat auch die AfD vor circa 2 Wochen ein detailliertes Wahlprogramm veröffentlicht, aus dem hervorgeht, wie sie das Land nach einer möglichen Regierungsübernahme umgestalten würde. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit Benjamin Höhne. Benjamin Höhne ist Politikwissenschaftler, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Technischen Universität Chemnitz und er ist selbst Sachsen-Anhaltiner, kennt das Land also gut und kann mir jetzt sicherlich einiges erzählen. Lieber Benjamin, schön, dass du heute bei mir bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Benjamin, wenn du auf dieses Wahljahr 2026 blickst, welche Wahl hast du dann am meisten im Blick? Welche Wahl ist aus deiner Sicht wahrscheinlich auch von den weitergehenden Implikationen die wichtigste?
Ja, stehen ja einige Wahlen an, jetzt im Frühling in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und dann im Herbst Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Für mich persönlich und ich glaube auch wahrscheinlich für viele unserer ZuhörerInnen sind das die ostdeutschen Wahlen, insbesondere Sachsen-Anhalt, wenn man da noch mal eine etwas besondere Konstellation hat im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern, wo ja die Ministerpräsidentin Schwesig wieder ins Rennen geht. Und da haben wir in der Vergangenheit ja bei den Wahlen gesehen, dass die Ministerpräsidentinnenpartei immer auch einen Bonus bekommen hatte, einfach um zu verhindern, dass die AfD als stärkste Partei aus dem Rennen geht. Das hat sich sehr deutlich bei den vergangenen Landtagswahlen im Osten gezeigt. Und dieser Bonus, der fällt zu großen Teilen, würde ich sagen, in Sachsen-Anhalt diesmal weg, weil der Ministerpräsident Sven Schulze ja erst seit ein paar Tagen in dieses Amt gekommen ist. In der Zeitung, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, wurde er ja so ein bisschen als gehobener Praktikant im Ministerpräsidentenamt bezeichnet. Das trifft schon ein bisschen die Sache. Also er kann auf keinen Fall das Landesvater-Image aufbauen, das Haseloff oder sein Vorgänger Wolfgang Böhmer innehatte.
Du hast jetzt Sven Schulze schon angesprochen, vorher Wirtschaftsminister, jetzt seit, ich glaube, schon seit 2 Wochen oder wann er gewählt wurde, 2 Wochen neuer Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Du hast gerade schon gesagt, dass der Wechsel wahrscheinlich zu spät kam, um ihm noch ein landesväterliches Image aufzubauen. Bundespolitisch ist er ja ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Wie wird er denn im Land wahrgenommen? Wie nimmst du die Stimmung da wahr? Wie wird er eingeschätzt und wie schätzt du ihn auch ein?
Ich glaube, das ist schon das große Problem. Wird er denn wahrgenommen? Also kennt man ihn? Und da sieht man schon mit Blick auf demoskopische Zahlen, dass er relativ unbekannt ist. Das ist nicht
selbst in Sachsen-Anhalt.
Selbst in Sachsen-Anhalt, das würde ich sagen, ist nicht mal unbedingt eine Kritik an seiner Person oder was er bisher für seine Bekanntheit getan hat, sondern das ist meines Erachtens nach einfach ein gängiges Muster bei Landesministern, dass die jetzt nicht unbedingt eine große mediale Breitenwirksamkeit auch im eigenen Land erreichen. Du hast die Bundesebene angesprochen, da kennen die natürlich noch mal weniger. Da muss man aber fairerweise auch wieder sagen, dass Sachsen-Anhalt ein relativ kleines Land ist und auch der Vorgänger, den ja viele jetzt gerade auch zum Abgang noch mal schätzende Worte entgegengeworfen haben, dass jetzt Haseloff, würde ich sagen, auch nicht unbedingt durch großartige bundespolitische Initiativen aufgefallen ist, wo er sozusagen aus Sachsen-Anhalt her Dinge reformiert hätte. Also ja, ich glaube, das ist eine große Herausforderung für die nächsten Wochen, Monate für Schulze, wenn er Haseloff als Ministerpräsident folgen möchte, was er ja will, aber es wird sehr, sehr schwierig, dann seine Bekanntheit zu steigern. Und da ist er jetzt in der Vergangenheit schon mit ein paar Thesen aufgefallen, die auch bundespolitische kurze Aufmerksamkeit zumindest gefunden haben, wie zum Thema Migration oder jetzt auch im Bereich Sozialgesetzgebung.
Na, ich meine, er hat ja jetzt sehr neulich mit dem Vorschlag auf sich aufmerksam gemacht, dass man Bürgergeldbezieher zur gemeinnützigen Arbeit heranziehen sollte. Ist das ein ernsthafter Diskursbeitrag oder würdest du das jetzt einfach unter dem Schlagwort Aufmerksamkeitshascherei ablegen?
Ja, es ist die Frage, ob das tatsächlich sich dann durchsetzen lassen könnte im Lande, wo ohnehin schon inzwischen wieder eine der höchsten Arbeitslosenquoten existiert. Ich las vor kurzem die Zahl von 8% in Sachsen-Anhalt. Das ist schon deutlich über dem Schnitt anderer Bundesländer. Das ist das eine. Das andere, man muss, das ist glaube ich auch eine Lehre, die Friedrich Merz aus seinem Wahlkampf gezogen hat. Man muss natürlich dann großen Ankündigungen auch große Taten folgen lassen. Ansonsten kratzt das an der eigenen Glaubwürdigkeit. Die erste Sache, die auffiel, als er, da war er noch kein Ministerpräsident, aber da sagte er, dass die CDU weiter über das Thema Migration reden muss und dass es ganz, ganz wichtig sei. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, was damit noch verbunden war, aber da dachte ich so für einen kurzen Moment, doch nicht in die gleiche Falle tappen wie viele andere auch. Also ein Thema groß machen mit dem großen Risiko, dass am Ende davon nur die Partei profitiert, die dort die Kernkompetenz hat, nämlich die AfD.
Was ja auch schon im Bundestagswahlkampf beispielsweise Renate Köcher der CDU geraten hat, dieses Thema eher liegen zu lassen mit genau der Argumentation, die du gerade gebracht hast und sich halt eher auf Themen wie innere Sicherheit oder wirtschaftliche Kompetenz zu stützen.
Absolut.
Du bist ja selbst aus Sachsen-Anhalt. Du kennst die Gegebenheiten vor Ort gut. Wie nimmst du denn gerade die Stimmung wahr? Wie blicken die Sachsen-Anhaltiner denn auf die Landtagswahl?
Es ist ein Land, würde ich sagen, das im Vergleich zu Sachsen, bin ja an der TU Chemnitz tätig, dann mit der Landesidentität doch ein wenig hadert an der einen oder anderen Stelle. Es ist ein klassisches Bindestrichland, das weniger Zeit hatte, sich zu entwickeln, wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen. Da sind ja sozusagen über Jahrzehnte gewachsene Strukturen entstanden. Das würde ich so in Sachsen-Anhalt nicht sehen. Eben auch im Vergleich zu Sachsen, wo es eine ganz andere Landesidentität gibt, auch in Thüringen, die wir auch in Brandenburg haben,
anknüpft
an Preußen, Freistaat, genau, in Thüringen und Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, wieder sozusagen das Nordische, was da reinkommt. Da hat Sachsen-Anhalt schon ein bisschen schwerer, obwohl sich es natürlich auch auf eine ganz lange kulturelle, historische Tradition stützt, wenn man an Martin Luther, an die Reformation zum Beispiel denkt und vieles, vieles mehr. Man hat dann sozusagen eine ungleiche Verteilung an wirtschaftlicher Entwicklung, eher einen strukturschwachen Norden um Magdeburg rum, die Altmark, ländlich geprägt. Dann hat man einen strukturstärkeren Süden, Halle, Bitterfeld, das ist auch Leipzig in Sachsen nicht weit, wo es auch, wo eben traditionelle industrielle Kernzentren früher bestanden, wo man versucht hat, einiges zu revitalisieren nach 1990, wie das auch schiefgelaufen ist, also Solargebiete, was nicht funktioniert hat an Ansiedlungen. Also da ist, würde ich sagen, Sachsen-Anhalt an manchen Stellen schon ein leidgeprüftes Land. Deshalb, als du eben sagtest, mit dieser Initiative von Schulze zur Arbeit von Bürgergeldempfängern sie heranzuziehen, musste ich an ABM-Maßnahmen denken, die in Sachsen-Anhalt viele kennen. Da weiß ich gar nicht, ob das im Lichte der Sachsen-Anhalter oder aus deren Perspektive so gut ankommt.
Dass so der Wahlkampfschlager wird. Ja. Blicken wir mal auf den Elefant im Raum, auf die Partei, die aktuell in allen Umfragen deutlich vorne liegt und der schon auch den politischen Diskurs in Sachsen-Anhalt dominiert. Die AfD hat vor 2 Wochen ihr Regierungsprogramm vorgelegt für den Fall, dass sie die Wahl gewinnen. Und das Programm lässt ja an den Absichten eigentlich keinen Zweifel. Der AfD geht es um einen radikalen Staatsumbau. Bevor wir uns mal ein paar Einzelpunkte anschauen, wie bewertest du das AfD-Programm in der Gesamtheit? Wie würdest du es politikwissenschaftlich einordnen?
Also es widerspiegelt meines Erachtens nach den Rechtskurs der AfD, der ja angetrieben wurde von den ostdeutschen Verbänden, auch Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen um Höcke. Das widerspiegelt das ein Stück weit. Das ist ja ein sehr ausgefeiltes Programm, sehr umfangreiches Programm. Und es liest sich so wie so ein klassisches rechtspopulistisches, rechtsextremes Drehbuch, würde ich sagen. Da sind viele Parolen, viele Sachen eben bekannt, nicht neu, sondern das sehen wir auch in den USA, sehen wir auch in anderen europäischen Ländern. Spielt eine ähnliche Klaviatur an vielen Stellen. Migration ist ein großes Thema, was jetzt auf Landesebene eher wenig, wo wenig Kompetenzen angesiedelt sind. Das kommt gleich an zweiter Stelle. Und wenn ich mich erinnere, war das auch das umfangreichste Kapitel. Es ist an manchen Stellen vielleicht noch nicht so ausgereift. Müssen wir schauen. Das war nur der Entwurf. Das heißt, es soll im April in Magdeburg auf einem Parteitag dann diskutiert und beschlossen werden. Da könnte es noch mal kleinere Korrekturen geben. Zum Beispiel, dass man den Namen von Bertolt Brecht vielleicht richtig schreibt. Aber ich würde im Grunde nicht davon ausgehen, dass sich das große Gesamt Gesamtbild verändert. Also das wird schon so bleiben. Ja, was für mich da noch interessant war, wenn wir jetzt über die einzelnen Aspekte diskutieren wollen, der deutliche Angriff gegenüber den Kirchen. Das hat schon eine neue Qualität, die ich so bisher nicht kannte. Klar, dass die Kirche dann eine Institution ist, der die AfD wenig abgewinnen kann, weil sie sich an der Spitze und auch, glaube ich, in der Breite im Funktionärsmittelbau und an der Basis doch zumeist sehr entschieden von der AfD abgrenzt, die katholische wie die evangelische. Das ist in anderen Ländern anders, wo es dann noch mehr Freikirchen gibt und daher auch von Spitzenpolitikern der AfD die Empfehlung, also die katholische oder protestantische Kirche zu verlassen und sich doch eine passendere Freikirche oder orthodoxe Kirche zu suchen. Und dann will man natürlich auch an die Finanzierung der Kirchen heran. Also das hat für mich schon eine neue Qualität, die ich so noch nicht kannte.
Mhm. Jetzt ist ja Sachsen-Anhalt eines der atheistischsten Länder, wenn man auf die Bevölkerungsstruktur schaut. Ist das, kann das vielleicht auch einer der Gründe für den Erfolg der Partei in der Fläche dort sein, dass eben dieser Konfessionalismus, der ja dann doch aus so einem christlichen Menschenbild vielleicht dann doch auch in gewisser Weise ein Bollwerk sein kann gegen Rechtsextremismus, dass das da fehlt und dass die Leute deswegen halt dann, dass der Schritt zur AfD leichter fällt?
Das würde ich unterschreiben. Es gibt da jetzt vielleicht nicht, zumindest mir, nicht bekannte Forschung, die die Verbindung eindeutig nachgewiesen hat. Ich habe auch mal versucht, in einem Aufsatz der Frage nachzugehen, am Beispiel der CDU und der Anfälligkeit der Ostverbände für rechtspopulistische Thesen, die ich tatsächlich stärker aufgrund der schwächeren Bindung an die katholische oder evangelische Kirche sehe, als im Westen, als bei der westdeutschen CDU. Also stellen wir uns dort vor, waren wir eine Zeit lang in Münster an der Uni dort und wenn da die AfD versucht hat, irgendwie was auf die Beine zu stellen, dann regte sich da die Zivilgesellschaft, setzte dem massiv etwas entgegen, inklusive der CDU und für die CDU dort oder CDU-Mitglieder ist ganz klar, dass es da irgendwie keine Versuchung gibt, sondern weil man fest eingebettet ist in ein katholisches Milieu, vielleicht auch noch regelmäßig in die Kirche geht. Man hat sozusagen einen Glauben, der eine feste Verankerung darstellt. Und das ist so eben im Osten nicht gegeben, auch nicht für die CDU, die ja sozusagen das Christliche sich auf die Fahnen schreibt, hat sie da nicht so die Verbindung zur Kirche. Und das ist eine Leerstelle, in die diese Leerstelle potenziell sozusagen die Rechtsaußenversuchung versucht einzudringen.
Du hast gerade gesagt, die Migration nimmt natürlich einen großen Stellenwert ein in dem Programm. Auch Stichwort Remigration wird da wieder sehr plakativ genutzt. Das sind ja alles Fragen, die so auf Landesebene gar nicht unmittelbar berührt werden können. Was auf Landesebene natürlich federführend beschlossen wird, ist die Bildungspolitik und ein Stück weit auch die Gesellschaftspolitik. Auch da hat die AfD sich ja klar positioniert, zum Beispiel in der Schulpolitik ein eindeutiges Ende der Inklusion, also eine getrennte Förderung von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern. Die Nationalhymne soll wieder gesungen werden, all solche Sachen. Siehst du da tatsächlich die größte Gefahr oder den größten Schaden, den die AfD an der Macht anrichten könnte in der Bildungspolitik?
Ja, weil Bildungspolitik neben der Kulturpolitik und der inneren Sicherheit die zentralen Kompetenzfelder auf Landesebene darstellen. Auch die Wissenschaft im Grunde, also auch wir an den Universitäten müssen an der einen oder anderen Stelle bangen. Das hat sich, glaube ich, in manchen Kreisen noch gar nicht so rumgesprochen, aber das ist schon dann auch eine Herausforderung darstellen würde. Ja, du hast es angesprochen, Schulpolitik. Wir können es mal an der Wissenschaftspolitik vielleicht auch noch festmachen, was zum Beispiel Genderforschung anbelangt. Forschung zur Inklusion ist der AfD ein Dorn im Auge, weil man ja an traditionellen gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen festhält, wie Familie sein soll. Das ist die Kleinfamilie. Und da wird sozusagen die Genderforschung als etwas gesehen, das diese traditionellen konservativen Konzepte in Frage stellt. Und das kann sich dann sogar unmittelbar auswirken, weil der Kultusminister ja in der Regel am Ende eines Verfahrens an der Uni bei einer Stellenbesetzung über eine Professur unterschreiben muss. Und wenn er seine Unterschrift nicht gibt, weil jemand sich im Bereich der Genderforschung vielleicht mal irgendwie ausgezeichnet hat, dann wird da direkt Einfluss genommen. Ansonsten natürlich auch über Mittelzuweisungen an die Universitäten. Auch ein indirekter Druck, der durch ein autoritäres Klima erzeugt wird, dass da vielleicht dann manche Wissenschaftler sich mit mit progressiven Thesen eher zurückziehen und das, was wir jetzt eben für die Wissenschaft beschrieben haben, natürlich dann auch an den Schulen im Grunde gilt.
Weiteres Feld, was sicherlich unter stärkere Attacke kommen wird, ist der ganze Bereich Medien, politische Bildung. Ich glaube, kann eigentlich als sicher gelten, dass eine AfD-geführte Landesregierung aus dem Rundfunkstaatsvertrag wahrscheinlich aussteigen würde, den Öffentlich-Rechtlichen auch ein Stück weit die Finanzierung dann entziehen könnte. Politische Bildung, landeszentrale politische Bildung, alles dürfte eingeschränkt werden. Wie siehst du das? Also wie würdest du das bewerten?
Genau, weiterer wichtiger Themenbereich, der dann betroffen wäre, wenn ich mich recht erinnere, soll die Landeszentrale für politische Bildung dann sogar eingestampft werden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eher, also keine ganze Auflösung, das können sie eh nicht, aber dann eher so ein Grundfunk, also irgendwie so ein minimales Modell. Das wirft da natürlich auch viele Fragen auf. Rechtliche Fragen auf, wo ich jetzt kein Experte bin und man hofft ja auch, dass es nicht dazu kommt. Aber natürlich wird es sozusagen auch die Medien und die politische Bildung massiv berühren. Und was man auch sehen sollte, die Politikkoordination im deutschen föderalen Modell. Manche machen sich es ja vielleicht mitunter etwas leicht, wenn man aus dem Westen nach Osten zeigt und sagt, ja, was berührt uns jetzt die Situation in Sachsen-Anhalt? Da muss ich mal argumentieren, naja, schon sehr, sehr stark potenziell, weil wir sind eine Konsensdemokratie. Und das heißt, es gibt eine starke Einbeziehung der Länder über den Bundesrat, die Exekutiven, die dort über die Bundesgesetze abstimmen. Das ist das eine. Und dann haben wir ja nur sozusagen eine horizontale Politikkoordination der Länder untereinander für alle möglichen Politikfelder. Die KMK ist da, also die Kultusministerkonferenz, vielleicht das bekannteste Beispiel. Und wenn dann ein Vertreter der AfD am Tisch sitzt, der sich diesen, das sind meistens Konsensmodelle, das heißt, dass einstimmig versucht wird, eine Entscheidung herbeizuführen. Und wenn dann ein Vertreter der AfD dabei ist, der da nicht mehr mitmacht, dann ist die ganze Einrichtung blockiert. Und damit auch die Konsensdemokratie der Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie bisher kannten. Die KMK, die Kultusministerkonferenz, hat da schon vorgesorgt, dass sozusagen Beschlüsse nicht mehr einstimmig unbedingt getroffen werden müssen von anderen Gremien der horizontalen Politik. Koordination ist mir das bisher nicht bekannt.
Du hast ja jetzt gerade schon Fragezeichen hinter einige der Vorschläge gemacht, was die Umsetzbarkeit angeht. Wie sieht es denn aus mit der Wahrscheinlichkeit, dass die AfD oder in welcher Konstellation könnte die AfD denn diese vorgeschlagenen Punkte angehen? Müsste sie dazu oder ist die Grundvoraussetzung dazu, eine absolute Mehrheit zu haben? Was könnte sie selbst mit einer absoluten Mehrheit umsetzen? Wo sind die gesellschaftlichen oder konstitutionellen Widerstände? Was könnte eine AfD an der Macht alles anrichten? Wie weit würde ihre destruktive Kraft reichen?
Das sind ja jetzt einige Fragen. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen vielleicht und können etwas ausholen. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen nochmal ein weiteres Beispiel, also dass es da eine Vielzahl an Vorstößen gibt, die einfach sozusagen so typische Forderungen sind von rechts außen, die in denen nicht unbedingt eine politische Handlungsrelevanz folgen muss, zum Beispiel Abschaffung des Bachelor-Master des Bologna-Prozesses. Das ist von den Nationalstaaten in Europa auf den Weg gebracht worden. Da wird jetzt Sachsen-Anhalt sozusagen diesen Prozess nicht wieder rückabwickeln können. Das ist völlig klar. Über andere Bereiche haben wir schon gesprochen, aber erstmal dazu kann es diese Konstellation überhaupt geben, dass das erste Mal in der Bundesrepublik Deutschland eine Rechtsaußenpartei an die Macht kommt, also die Regierungsgeschäfte übernimmt, den Ministerpräsidenten stellt. Da würde ich sagen, die Gefahr ist schon da. Ist die Frage, wie wahrscheinlich ist sie, was ich nicht unbedingt umreißen kann, aber es gibt wahrscheinlichere und weniger wahrscheinlichere Optionen. Also die erste, über die man sprechen muss, schafft sie es, die absolute Mandatsmehrheit zu erreichen? Dafür braucht sie eben nicht 50% der Stimmen, sondern da reicht es, wenn sie weniger bekommt, wenn gerade kleinere Parteien nicht in den Landtag kommen. Dann senkt sich sozusagen die Hürde für die absolute Parlamentsmandatsmehrheit etwas ab. Und das sehe ich ganz konkret bei der FDP. Da sieht es eher düster aus, dass sie das nochmal in den Landtag schaffen wird. Ein Fragezeichen gibt es bei den Grünen, wobei, wenn ich jetzt Daumen hoch, Daumen runter, würde ich sagen, sehe ich sie eher drin. SPD sehe ich, auch wenn es für die SPD im Osten schwieriger geworden ist, auch eher drin. Die Linke sehe ich eher drin. Beim BSW sagen viele, jetzt nach dem Rückzug von Wagenknecht, muss man schauen, wie konsequent er dann tatsächlich betrieben wird. Ist es nur so ein Teilrückzug oder ist es ein richtiger? Aber ist für das BSW sicherlich keine günstige Ausgangskonfiguration. Deshalb Westen der Republik, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz eher düster für das BSW. Im Osten sehe ich sie aber auch bei einem Rückzug von Wagenknecht, gerade in Sachsen-Anhalt, auch eher drin im Parlament. Eben mit dem Argument, dass das BSW bei der vergangenen Bundestagswahl, also im Februar des vergangenen Jahres, in Sachsen-Anhalt ihr bestes Ergebnis erzielt hat, um die 12%. Also da wird man versuchen anzuknüpfen. Also sehen wir auch das BSW. Das macht es in der Gesamtschau meines Erachtens nach eher unwahrscheinlich, dass die AfD aus eigener Kraft die absolute Parlamentsmehrheit erreicht und damit den Ministerpräsidenten aus ihren Reihen wählen könnte. Dann kommen wir aber zur zweiten Option, und das ist die, dass in Sachsen-Anhalt, ist ja auch ein Land, in dem Minderheitskoalitionen schon gut bekannt sind, zwischen 94 bis 98 und dann nochmal 98 bis 2002. Damals von SPD-Grünen, dann nur die SPD und jeweils toleriert worden waren durch die PDS-Linkspartei. Also das könnte auch etwas sein, das war das Magdeburger Modell, dass es so eine Art Magdeburger Modell 2 gibt, was die AfD sich zunutze macht und versucht, als Minderheitsregierung an den Start zu gehen. Die anderen Parteien werden sie nicht unterstützen, auch die CDU wird den Teufel tun, das zu tun. Aber als Wackelkandidat sehe ich da schon ganz eindeutig das BSW. Das BSW hat sich nicht klar dagegen positioniert, sondern hat nur gesagt, dass es einen Ministerpräsidenten, der aus der AfD kommt, genau wie aus der CDU, nicht wählen möchte. Aber es könnte sich dann bei der Wahl enthalten und sozusagen Gespräche mit der AfD führen, sozusagen um themenbezogen, partiell, punktuell zusammenzuarbeiten. Das sehe ich schon als eine große Gefahr, weil die Schnittmengen sind da zwischen beiden Parteien. Also das ist ein positiverer Blick auf Russland, den beide Parteien teilen, die Skepsis am Klima-Umweltschutz, bei der Genderfrage. Und das könnte man jetzt weiter durchdeklinieren. Und das Leitmotiv könnte dann sein, für so eine Konstellation, für den kleinen Mann, für die kleine Frau in Sachsen-Anhalt Politik zu machen, weil beide Parteien auch einen starken Anti-Mainstream, Anti-Establishment-Strang in sich tragen. Also von daher wäre das wahrscheinlich etwas, was durchaus eine Option wäre. Und alle weiteren, ja, die andere Variante ist, dass die AfD nicht an die Macht kommt. Die CDU geht relativ stark aus dem Rennen und wird dann mit der SPD und einer weiteren Partei eine Regierung bilden, wahrscheinlich auch auf die Linkspartei zugehen müssen. So, jetzt habe ich relativ weit ausgeholt und ich glaube noch nicht ganz deine Frage beantwortet, weil da war noch mehr drin. Ja, aber vielleicht reicht das an der Stelle schon mal.
Das reicht an der Stelle, weil da kann ich auch super reinsteigen. Ich habe nämlich letzten Monat mit Mario Vogt gesprochen für ein P&K-Interview ist aktuell in der aktuellen Print P&K. Und in Thüringen haben wir ja eine ähnliche Lage. Da haben wir auch eine Patt-Situation, 44 zu 44 Regierung, Opposition. Die Regierung ist dort die Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW. In der Opposition sitzen AfD und Linke. Und da haben wir aber die Situation, dass die Linke tatsächlich die Koalition stützt. Es gibt so einen Konsultationsmechanismus, wo die Landesregierung Gesetzesentwürfe ins Parlament quasi gibt und die Opposition einlädt, daran mitzuarbeiten, das mit ihren Vorschlägen zu bereichern. Es wird von der AfD nicht genutzt, aber von den Linken schon. Und im Gegenzug stützt die Linke halt dann in den entscheidenden Abstimmungen die Regierung. Siehst du die Linke in Sachsen-Anhalt ähnlich pragmatisch, dass sie, obwohl die CDU ja immer öffentlich ausschließt, jemals irgendwas gemeinsam mit der Linken zu machen, dass da beide über ihren Schatten springen würden und ein ähnliches Tolerierungsmodell von einer Minderheitsregierung, vielleicht auch CDU, SPD, BSW, dass das klappen könnte?
Ja, gute Frage. Da würde ich tatsächlich eher die Schwierigkeiten auf Seiten der CDU sehen als bei der Linkspartei. Die Heidi Reichenick-Linkspartei, die hat ja doch deutliche Transformationen durchgemacht nach dem Abgang von Wagenknecht, schon sehr stark ins progressive, teils linksradikale Lager, ohne Zweifel, aber an einigen Stellen auch sozusagen Kompromissfähigkeit, Pragmatismus an den Tag gelegt, wenn es um die Wahl des Kanzlers im Bundestag ging, dass die noch am gleichen Tag durchgezogen werden kann bei den großen Schuldenpaketen für die Infrastruktur, für die Bundeswehr, was auf den Weg gebracht wurde. Also da hat man doch schon deutliche Signale gesehen der Linkspartei, wo ich davon ausgehen würde, dass die sich auch übertragen auf die Landesebene in Sachsen-Anhalt. Thüringen hast du schon eben genannt. Ich würde dann auch tatsächlich Sachsen ergänzen wollen, wo ja dieser Konsultationsmechanismus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Also, dass die Oppositionsparteien durch die Minderheitsregierung, die CDU-SPD-Regierung in Sachsen, frühzeitig eingebunden werden. Und da stünden ja in Sachsen oder stehen potenziell drei Parteien zur Verfügung, neben der Linkspartei, Bündnis 90 Die Grünen und das BSW. Und da zeigt sich in Dresden, dass doch sozusagen stärker mit den Grünen und der Linkspartei zusammengearbeitet wird als mit dem BSW. Das ist ganz interessant, weil das BSW ja durchaus auch versucht hat, diesbezüglich Einfluss auszuüben, aber ist gar nicht mal dann so geglückt. Und in Sachsen-Anhalt, wenn man da jetzt in die CDU reinschaut, ich glaube, da müssten einige tatsächlich sich doch dann deutlich bewegen, dass sie eher eine gemeinsame Politik mit der Linkspartei suchen, mit der sie an vielen Ecken über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, sich im Grunde Spinnefeind sind. Also das wird auch spannend. Und natürlich gibt es auch, muss man auch sagen, an der Basis bei dem einen oder anderen in der Union auch Menschen, die eher mit der AfD sympathisieren und da eher eine Zusammenarbeit suchen würden. Das muss man also dann sozusagen auch irgendwie in den Griff bekommen.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist ja auch überhaupt keine attraktive Lösung, wenn sich jetzt alle anderen Parteien zusammenschließen, mit dem einzigen Ziel, die AfD von der Macht fernzuhalten. Also ich meine, rein irgendwie Demokratie praktisch gedacht, also wenn ich auf der einen Seite eine super fragmentierte Koalition habe aus CDU, SPD, BSW, Linkspartei, vielleicht noch Grünen und auf der anderen Seite halt einen großen, einigen AfD-Block und das Fragmentierte gewinnt dann aber und hat dann die Mehrheit und regiert, da ist doch niemand mit zufrieden. Also der Unmut in der Bevölkerung wird doch weiter steigen und die AfD wird doch immer stärker. Also es ist ja jetzt auch alles andere als irgendwie eine tolle Lösung,
oder? Ja, das sehe ich auch. Das ist ein Dilemma und das ist am Ende auch eine Abwägung, was man dann stärker oder was die Politik stärker gewichtet. Wir als Politikwissenschaftler können da nur beraten. Mein Kollege Christian Stecker, der bringt ja dann auch sozusagen flexiblere Koalitionsmodelle, punktuelle themenbezogene Modelle ins Gespräch. Die haben aber am Ende des Tages immer das Problem, dass die AfD damit ins Spiel kommt. Und wenn man dann sozusagen Vertreter ist, dass man eine doch ganz deutliche, dezidierte Abgrenzung zur AfD benötigt, um dem Rechtsextremismus nicht noch weiteren Raum in die Mitte zu geben, dann kann es eben keine Kooperation, keine Zusammenarbeit geben, die im Zweifelsfalle, das zeigt ja auch wiederum die Forschung, eher auf das Konto der AfD, der Rechtsaußenpartei, einzahlt, als auf den Parteien, die mit ihr konkurrieren. Also ganz, ganz schwierige Situation für die politischen Vertreter in den Parlamenten.
Ja, also ich höre raus, dass du da auch nicht so wirklich eine Lösung für hast oder ein Patentrezept, was du jetzt der CDU als ja dann die wahrscheinliche verantwortliche Partei, was du dir empfehlen könntest?
Also die Empfehlung wäre auf jeden Fall, die nicht zu kopieren, nicht versuchen, Themen, die AfD hat, zu imitieren. Da glaube ich nicht dran. Das wird im Zweifelsfalle eher schief gehen, sondern aus eigener Überzeugung, auf der Basis eigener programmatischer Vorstellungen anschauen, Politikkonzepte entwickeln und da vielleicht auch mal ein bisschen mutiger sein als in der Vergangenheit. Also vielleicht auch mal innovative Ansätze, die jenseits der typischen Denkmuster sind, auf die Tagesordnung bringen. Vielleicht ist das ein Ausweg, aber nicht immer auf die AfD schielen, da gibt's nichts zu holen.
Ich würde zum Abschluss dann doch nochmal auf die AfD schielen. Und zwar, wir haben ja noch gar nicht über den Spitzenkandidaten der AfD gesprochen, Ulrich Siegmund. Und ich finde, also das, was ich mitbekomme, er ist ja schon für die AfD eigentlich relativ untypisch eine relativ charismatische Figur. Und ich meine, die AfD hat sich ja immer von anderen rechten Bewegungen in Europa oder in Amerika unterschieden, dass sie relativ wenig Personenkult betrieben hat, wenn man jetzt mal vielleicht irgendwie von Höcke in Thüringen absieht, und halt stärker über Themen und vor allen Dingen Emotionen gekommen sind. Ist Ulrich Siegmund da eine Ausnahme und siehst du, dass das vielleicht auch langfristige Auswirkungen auf die AfD haben könnte?
Absolut gute Feststellung. Also die AfD ähnelt jetzt gar nicht diesem charismatischen, führungszentrierten Organisationsmodell von Rechtsaußenparteien, was wir bisher so kannten. Also wenn man an Le Pen denkt zum Beispiel oder wir haben auch Erfahrung in Deutschland. Also wenn man an den Frei denkt, ist jetzt vielleicht nicht der Charismatiker, aber es ist sozusagen die DVU ist eine Partei gewesen und da ging nicht viel gegen seinen Willen. Und da schert die AfD doch deutlich raus, auch wie sie innerparteiliche Demokratie, die ja in Deutschland nach dem Artikel 21 vorgegeben ist, organisiert. Das ist an vielen Stellen auch sehr basisdemokratisch organisiert, muss man auch festhalten, teils basisdemokratischer als bei den anderen Parteien. Und ja, charismatisches Spitzenpersonal, da kann man tatsächlich Siegmund ein Stück weit sehen, gibt sich auch sehr volksnah. Er beherrscht Social Media, erreicht dadurch eine große Bekanntheit, auch bei jungen Leuten, was ja ganz, ganz wichtig ist. Und wir sehen aber wiederum, dass es offenbar doch im AfD-Landesverband kräftig rumort, dass es da eine gewisse Vielstimmigkeit gibt, auch Schwierigkeiten im Umgang mit Verfehlungen. Stichwort Vetternwirtschaft, was ja jetzt medial sehr stark diskutiert wird. Und da ist eben die große Frage, ob das sozusagen an der politischen Glaubwürdigkeit der AfD kratzt. Aus meiner Sicht müsste es das, aber ob sich also das dann auch
für die,
umsetzt.
Für die Hörerinnen und Hörer, es geht ja konkret um seinen, den Vater von Ulrich Siegmund, der in einem AfD-Bundestagsbüro angestellt ist, da auch, glaube ich, überdurchschnittlich gut verdient und ihm halt vorgeworfen wird, dass er diesen Posten halt nur dadurch hat, dass sein Sohn AfD-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt ist.
Genau, das ist Bekannte und dann gibt es noch weitere, die sozusagen auch diese Überkreuz-Beschäftigungsverhältnisse, also da hängen dann Beschäftigungsverhältnisse im Bundestag mit denen auf Landesebene zusammen. Also wirklich eine unschöne Sache, weil man auch einfach sagen muss, dass die AfD ja ganz klar damit angetreten ist, wie andere rechtspopulistische Parteien auch, es besser zu machen und den Finger in die Wunde der Altparteien, wie sie das nennt, zu legen, die ja angeblich nur an sich denken, an die Freunde der Macht, sich da sozusagen bereichern, abgehoben sind als Elite. Von der Bevölkerung, den kleinen Mann sozusagen bei ihrer Politik außen vor lassen. Und dann sehen wir, wenn wir bei der AfD reinschauen, da diesbezüglich ist es doch eine normale Partei wie alle anderen. Auch andere Parteien haben solche oder ähnliche Sachen in der Vergangenheit gehabt. Das ist ja sozusagen jetzt keine Erfindung der AfD, dass das da passiert. Aber wenn man sozusagen besonders damit wirbt, das nicht so zu machen, dann ist das schon ein Problem für die politische Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das wird intern auch ganz anders diskutiert, als wir das außen diskutieren. Insbesondere sehen wir auch Signale aus der rechtsextremen Szene, wo dann argumentiert wird, also vielleicht AfD dann doch nicht wählen bei den nächsten Wahlen, wenn die so sind wie die Altparteien auch. Sowas hört man dort.
Vielleicht abschließende Frage, um nochmal auf was Positivem zu enden oder was Hoffnungsvollem. Gibt es etwas, was dir konkret Hoffnung macht oder jemanden vielleicht, der dir konkret Hoffnung macht für den anstehenden Landtagswahlkampf?
Ja, es ist noch einige Zeit. Es ist noch nicht so, dass diese 40% in demoskopischen Befragungen zuletzt gesehen wurden, dass die sich so umsetzen müssen. Ich glaube fest daran, wenn Zivilgesellschaft sich organisiert, wenn sie weiß, für welche Ziele sie eintritt und vor allem, wenn sie mit Gegenkonzepten kommt, mit eigenen Narrativen und eine positive Zukunft marschieren möchte, dass sie da doch der AfD auch gehörig Wasser abtragen kann, auch sozusagen nah bei den Menschen sein, tatsächlich ansprechbar sein, das ist wichtig, sehen wir ja auch sozusagen, dass die AfD das vormacht. Die Linkspartei hat so ein bisschen vorgemacht bei der Bundestagswahl, im Bundestagswahlkampf, auch dank 60.000 neuer Mitglieder, junger Mitglieder, die dann auch eine große Präsenz auf den Straßen erreichen konnten. Also das können die anderen Parteien alles machen. Bin nur manchmal nicht sicher, ob da nicht eine große politische Trägheit dann da ist, das tatsächlich auch realisieren zu können. Deshalb sage ich dann als Politikwissenschaftler auch immer gern, Parteien, reformiert euch, öffnet euch, probiert mal was Neues aus bei den kandidierenden Aufstellungen, experimentiert da mal, macht gestaltet Prozesse inklusiver und da kann man dann schon viel, glaube ich, neue Bewegung in die alten Schlachtrosser-Parteien bringen.
Vielen Dank, Benjamin Höhne, für deine Einschätzung.
Ich danke für die Teilnahme hier.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.